Christian Pfeil.
Ich wurde in Lublin im Ghetto geboren. Wir waren dort lange Zeit inhaftiert. Wir waren in mehreren Ghettos in Polen inhaftiert und 1944 waren wir in Lublin. Viele Leute in meiner Familie sind dort verhungert und erfroren. Und dass ich überlebt habe, das ist sowieso ein Wunder, weil mein Vater, der war ein sehr bekannter Geiger, und bei den SS-Offizieren durfte er oft aufspielen mit seiner Kapelle und da bekam er immer ein bisschen restliches Essen von den Tischen ab. Und so hat er uns eigentlich ernährt, sonst wären wir auch nicht da. Ja, wir waren ja 5,5 Jahre inhaftiert in Polen. Nach dem Kriege, nach der Befreiung der Russen, sind wir dann auf Umwegen wieder nach Trier zurückgekommen. Ich habe meinen Vater mal gefragt, warum er wieder nach Deutschland gegangen ist. Dann sagt er, ja Christian, es ist unsere Muttersprache und es ist unsere Heimat. Ja, wir kamen dann 45 nach Trier, 45, 46. Die Stadt Trier hat uns ein Haus zur Verfügung gestellt, in dem Nazis gewohnt haben. Die mussten raus und wir durften rein. Das war sehr schön, ein schönes Haus mit einem Riesengarten. Wir Kinder konnten da sehr viel spielen. Und irgendwann hat 1949, 50 hat die Stadt Trier uns ein neues Haus zur Verfügung gestellt für 5 Holocaust-überlebende Familien. Das war hier oben in Heiligkreuz, war wunderschön 1950. Ein Haus mit einem Badezimmer zu bekommen, mit fließendem Wasser und Badewanne. Und das war richtiger Luxus für uns. Ich bin da zur Schule gegangen, hier in Heiligkreuz, in Trier. Es gab da viele Probleme in der Schule. Als Sinto in eine Schule eingeschult zu werden, ist immer ein großes Problem. Weil die Kinder sind immer auch sehr böse zu einem als Außenstehender. Und das Schulpersonal natürlich auch. Es waren ja überwiegend alle noch im Hitlerwahn. Und die Lehrer und Lehrerinnen, die waren ja alle BDM-Mädchen gewesen oder was weiß ich. Und dementsprechend haben sie sich auch mir gegenüber verhalten. Also meine Schulzeit war nicht sehr schön. Ich wurde sehr oft gemobbt und verschrien und als dreckiger Zigeuner bezeichnet. Immer wenn was weggekommen ist, war es der Christian, der Zigeunerjunge. Ich konnte mich eigentlich nur retten, indem ich mich gebildet habe, versucht habe, die besten Noten zu bekommen und den anderen überlegen zu sein im Wissen und im Lernen. So habe ich auch eine gewisse Achtung bekommen, dass nicht jeder Sinto ein dummer, blöder Zigeuner ist. 1970 habe ich mich selbstständig gemacht als Gastronom und habe in Trier zuerst einen Club geführt, der sehr bekannt war und viele internationale Stars bei mir verkehrt haben. Das hat sich dann als Szenelokal entwickelt und es war schon sehr interessant, so einen Laden zu führen, wo die High Society international dann zu mir gekommen ist und sich da amüsiert hat. Aber wir haben dann dieses Lokal nach 20 Jahren fast aufgegeben und da habe ich ein großes Lokal, den alten Bahnhof in Trier Süd, eröffnet. Das war eine ehemalige Bahnhofshalle, 8 Meter hohe Decken, im Jugendstil gehalten. Und da haben wir da ein Restaurant eröffnet mit einem Sternekoch. Und da war auch eine Bühne und mit einem schönen Bechsteinflügel. Und da bin ich des Öfteren aufgetreten da. Ja, und dementsprechend kamen auch viele Künstler vom Stadttheater Trier, die abends dort aufgetreten sind und dort auch andere Künstler international. Und das war eigentlich eine schöne, sehr schöne Zeit für mich. Und da, in diesem Lokal, habe ich ein Lied geschrieben, Nie wieder Großdeutschland, Heil Hitler. Und bin mit diesem Lied des Öfteren aufgetreten. Also ein sehr politisches Lied. Und das ZDF wurde aufmerksam auf mich mit diesem Lied, wahrscheinlich durch meine Auftritte. Und kamen nach Trier und haben mit mir in Trier hier 3 Tage gedreht. Und diese Aufnahme bzw. dieses Lied wurde im ZDF gesendet. Und nach der Sendung stand mein Telefon nicht mehr still. Wie sie meine Telefonnummer rausbekommen haben, das wüsste ich heute noch gerne. Auf jeden Fall wurde ich bedroht. Ich habe dieses Lied in Romanes gesungen mit deutschen Untertiteln. Ja? Ich wurde bedroht mit Morddrohung, wenn ich dieses Lied nochmal singen würde. Ich dürfte nie mehr wieder auftreten, man würde mich erschießen und all solchen verrückten Sachen am Telefon. Ja, die Polizei Trier hat auch nichts unternommen. Sie haben gesagt, ist ja noch nichts passiert, Herr Pfeil. Was sollen wir machen? 6 Monate danach, ich bin noch ein paar Mal aufgetreten. Ich hatte damals den alten Bahnhof ja geführt, dieses wunderschöne Sterne-Restaurant. Da kam der erste Anschlag. Morgens früh rief mein Bruder mich an, komm schnell rüber. Und es war furchtbar. Es war alles kaputtgeschlagen, SS-Runen an den Wänden geschrieben, furchtbare Sätze, die ich hier nicht wiederholen will, waren dort auf den Wänden gekritzelt und beschmiert. Die Möbel waren ziemlich kaputtgeschlagen, alles. Und die Küche war furchtbar zugerichtet. Also es war schlimm, ganz, ganz schlimm. Das war ein Schock für mich. Nachdem wir uns wieder zusammengesessen haben, unsere Familie, und haben das Ganze besprochen, wie es weitergeht, haben wir das Lokal wieder aufgebaut. Das hat furchtbar viel Geld gekostet. Wir waren teilversichert, Gott sei Dank, sonst hätten wir es nicht machen können. Ja, die Stadt Trier, wie gesagt, hat nichts unternommen. Die Polizei hat auch nichts unternommen. Die kamen zwar alle hin, haben sich das angeschaut, aber es ist nie was passiert. Nach 6 Monaten kam der zweite Anschlag. Ich bin zwischenzeitlich wieder aufgetreten mit diesen Liedern alle. Und da kam der zweite Anschlag und der war noch schlimmer. Der war so schlimm, dass wir nichts mehr gebrauchen konnten. Wir waren ja finanziell auch am Ende und konnten da jetzt nicht noch einmal das Ganze aufbauen und investieren. Das war unmöglich. Ja, und dann haben wir dann aufgegeben. Das war furchtbar für mich, an dieses Lokal aufzugeben, weil ich bin eigentlich ein geborener Gastronom gewesen. Und die Stadt Trier hat, wie gesagt, kam keine Hilfe. Im Gegenteil, der Bürgermeister hat mich mal eingeladen zu einem Gespräch auf Drängen des ZDF. Da saßen ein paar Bekannte von mir. Und dann sagt er, wie ich reingekommen bin, Herr Feile, wir haben keine Rechtsradikalen in Trier. Da bin ich aufgestanden und gegangen. Das war meine Antwort auf sein blödes Gequatsche da. Ich habe mich dann hier in Trier verabschiedet. Bin dann in die Eifel und wir haben dort ein Landgasthaus geerbt und dann haben wir dieses Landgasthaus weiter betrieben. Und in der Eifel ist uns nichts mehr passiert, Gott sei Dank.
Ich finde es ganz wichtig, dass man Gedenken dezentral denkt, dass man nicht eben einen zentralen Ort hat, an den man dann immer hinpilgert, oder dass es so wie ja, wir haben jetzt dieses Denkmal und jetzt ist Gedenken abgeschlossen, sondern dass es eben wichtig ist, dass man dezentrale Orte hat oder auch dezentrale Recherchearbeiten, die vielleicht nur kleine Aspekte beleuchten, aber eben klar machen, dass es eben überall nötig ist, zu gedenken, und dass eben so kleinere oder auch ortsbezogene Recherchearbeiten, dass die eben für mich einen ganz hohen Stellenwert haben und dass die für mich eigentlich eine sehr viel aktuellere Version des Gedenkens sind als jetzt ein riesiges Mahnmal, was in der Hauptstadt steht.
Meine Aufgabe ist es, Sinti und Roma der Gesellschaft näher zu bringen, sie nicht zu entfernen von der Gesellschaft und ihnen zu zeigen, dass wir eigentlich ganz normale Menschen sind mit allen möglichen Schwächen und Stärken, die jeder Mensch hat. Aber für mich ist unheimlich wichtig, dass die Leute uns akzeptieren, so wie wir sind. Wir sind Sintis, haben unsere eigene Sprache, wir haben unsere eigene Kultur. Wir sind manchmal ein bisschen anders als die anderen, aber sie sollen uns akzeptieren, so wie wir sind. Wir sind Deutsche, aber wir sind deutsche Sintis, und das sollte vorrangig sein.
Ich würde nicht sagen, dass es abgenommen hat. Die Diskriminierung gibt es auch heute noch in großem Ausmaß. Und ich denke, mittlerweile trauen sich auch viele nicht mehr, die Sprache zu sprechen. So ist es auch viel in meiner Familie. Meine Oma hat noch einen Cousin, der spricht zum Beispiel die Sprache gar nicht, obwohl man das äußerlich wirklich sieht, dass er ein Sinti ist, weil er selbst sagt, er möchte sich einfach nicht irgendwo in Schwierigkeiten bringen. Er hat mittlerweile auch 3 Töchter und 8 Enkel. Er will das vermeiden, weil diese Diskriminierung trotzdem noch groß ist, wenn die Leute das erkennen.
Der Antiziganismus nimmt zu. Wir haben ja jetzt diese MIA-Meldestelle. Wir werden auch noch mehrere Projekte starten, damit die Sintis wissen, okay, es muss bekannter gemacht werden natürlich, und damit die wissen, okay, Leute, bitte melden. Damit wir auch wirklich das alles erfassen, wie es um unsere nationale Minderheit auch aussieht. Also wir müssen dort aufbauen, mit den Verbänden, mit den Regionalverbänden und so weiter. Wir müssen da auch selber an unsere eigenen Leute wirklich da viel Information geben. Der Antiziganismus ist alltäglich da.
Dr. Johannes Valentin Korf.
MIA steht für Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. MIA RLP ist die Meldestelle für Rheinland-Pfalz. Wir verstehen unter Antiziganismus die gesellschaftlich tradierte Wahrnehmung von und den Umgang mit Menschen, die historisch mit der Bezeichnung Zigeuner belegt, stigmatisiert und verfolgt wurden und werden. Richtet sich gegen Sinti und Roma, jenische oder auch Reisende, für die Antiziganismus oftmals eine prägende Erfahrung ist. MIA ist eine Anlaufstelle für alle, die antiziganistische Stigmatisierung, Herabwürdigung, Benachteiligung oder Gewalt erleben. Ob Schikane durch Vorgesetzte oder Vermieter, die demütigende Bemerkung des Nachbarn oder feindselige Schmierereien in öffentlichen Räumen. Wir hören zu, beraten, dokumentieren und analysieren. Bundesweit wurden im Jahr 2024 insgesamt 1678 antiziganistische Vorfälle dokumentiert. Im Jahr 2023 waren es noch 1233. Das ist ein deutlicher Anstieg. In Rheinland-Pfalz wurden 2024 59 Vorfälle gemeldet, im Vergleich zu 27 im Jahr 2023. Rückschlüsse auf die tatsächliche Zahl antiziganistischer Vorfälle lassen sich daraus jedoch nicht ziehen, da wir davon ausgehen, dass die Dunkelziffer aufgrund ungemeldeter Fälle deutlich höher ist. Wichtig ist daher, die Meldestelle landesweit bekannter zu machen und das Vertrauen Betroffener sowie von Zeuginnen und Zeugen zu gewinnen, gerade weil viele negative Erfahrungen mit Behörden gemacht haben. Die meisten der uns gemeldeten Vorfälle werden von den Betroffenen nicht bei der Polizei angezeigt, selbst wenn sie strafrechtlich relevant sind. Besonders auffällig ist auch, dass Koblenz das höchste Aufkommen gemeldeter antiziganistischer Vorfälle in Rheinland-Pfalz aufweist. Diese Vorfälle werden von uns allesamt als strafrechtlich relevant eingestuft unter Beleidigung, Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Im bundesweiten Vergleich sticht die Zahl von Sachbeschädigungen und Antiziganismus mit nationalsozialistischem Bezug in Rheinland-Pfalz und insbesondere Koblenz heraus. Ein Viertel aller uns gemeldeten Vorfälle, die sich gegen Einzelpersonen oder Gruppen richten, richten sich gegen Minderjährige. Meist sind es Eltern oder andere erwachsene Angehörige, die berichten, dass ihre Kinder in der Schule gemobbt, ausgegrenzt oder beleidigt werden, weil sie Sinti, Roma oder Jenische sind oder dafür gehalten werden. In diesen Situationen sind Kinder stark von Lehrkräften oder anderen Erwachsenen abhängig, die leider mitunter weder sensibel reagieren noch Schutz bieten. Das zeigt, Diskriminierung beginnt sehr früh, besonders in Schule und Freizeit.
Veit Wunderlich.
Ich habe zum Antiziganismus im rheinland-pfälzischen Fußball geforscht, primär eben beim 1. FC Kaiserslautern und beim 1. FSV Mainz 05. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht interessiert an Sport und vor allem kein Fußball. Ich spiele auch keinen Fußball. Ich habe dann gedacht, okay, gut, ich nehme die Herausforderung an. Ich gucke mal, was es eben im Sport gibt, weil man davon auch eben was gehört hat. Dass es dann auch immer wieder Probleme, auch vor allem mit Rassismus gibt. Da habe ich gedacht, da könnte man nachforschen, ob es da wirklich auch Fälle von Antiziganismus gibt. Und das war teilweise nicht ganz so einfach, weil die Quellenlage einfach zu dem Thema nicht gut ist. Dass ich mich dann vor allem eben mit Zeitzeugenberichten beschäftigen musste. Ich habe als erstes natürlich die Vereine angeschrieben und bin da dann immer von Person zu Person geleitet worden. Bis dann auch die Archivare aus den Museen gesagt haben, okay gut, es gibt eigentlich keine Quelle. Es gibt Vorfälle, die sie auch selbst mitbekommen haben, aber wirklich Quellen gibt es nicht groß. Und dann bin ich eben weitergegangen, habe geschaut, okay, ich habe in verschiedenen Foren geschaut, da wurde ich beim 1. FC Kaiserslautern zum Beispiel fündig. Ich habe die verschiedenen Archive, die Museen irgendwie in der Region angeschrieben. Da war auch eher weniger. Genau, habe dann noch die kleineren Vereine versucht reinzunehmen. Irgendwo Marzia Worms, in Speyer Verein, aber da gab es auch keine Quellen. Genau, da habe ich eben mit den Zeugenberichten vor allem gearbeitet. Es gibt Schmähgesänge, aber wirklich einfach abwertend in Verbindung eben mit anderen Beleidigungen auch. Also ich fand es einfach sehr erschreckend, wie schlecht das aufgearbeitet worden ist. Vor allem, dass es eben in 2000er Jahren sehr, sehr viele antiziganistische Vorfälle auch in Stadien gab, die sich nicht speziell gegen Personen der Minderheit gerichtet haben, sondern einfach als Beleidigung gegolten haben. Und dass es immer noch antiziganistische Vorfälle gibt und die Aufarbeitung im Fußball einfach sehr, sehr schlecht dabei ist. Es wurde schon auch mit Interesse geantwortet, weil der Archivar von Mainz 05 da eben auch dann Interesse hatte, wenn ich noch was rausgefunden hatte. Er hat auch gesagt, er ist da eben auch ziemlich im Thema von Rassismus vor allem im Stadion drin. Und da hat er gesagt, er hat ein sehr, sehr großes Interesse. In Kaiserslautern war es nicht so groß. Wir haben gemeint, sie haben jetzt erstmal andere Probleme. Mainz 05 hat er ja schon auch einmal, ich glaube im Jahr 2020, wirklich im Stadion, auch mit Jacques Delfeld zum Beispiel, auch eine Ansprache gehalten. Aber dass es da eben doch auch weitergeht, dass man da wirklich auch ansetzt und sagt, es sind viele Menschen, die wir erreichen können. Und das sollte man einfach nutzen, weil Fußball auch politisch sein darf. Es ist immer noch aktuell. Es gibt immer noch Fälle davon. Es ist einfach sehr, sehr unreflektiert, wird damit auch umgegangen. Es war ein bisschen erschreckend.
Der Antiziganismus denkt von den Mechanismen der Mehrheitsgesellschaft her. Also sozusagen sein Fokus sind die Strukturen, die Vorurteilsstrukturen, die sich daraus speisenden Mechanismen und Praxen. Ich vertrete ein Antiziganismuskonzept, was natürlich die Perspektiven der Opfer und Betroffenen mit einbezieht, auch die Gegenstrategien mit einbezieht, denn letztlich handelt es sich in meiner Sicht immer um ein Beziehungssystem. Es gibt eine mehrheitsgesellschaftliche sozusagen Dynamik, die Menschen aus der Community und solche, die als solche gehalten werden, erfasst, benachteiligt, in ihrem alltäglichen Leben massiv beeinflusst. Aber Menschen finden dann auch Wege und Gegenstrategien, mit diesen Stigmata umzugehen, sich ihrer zu erwehren, indem sie ihre Identität zum Beispiel verbergen, indem sie offensiv damit umgehen. Und diese Gegenstrategien sind ja auch Teil dieses Komplexes Antiziganismus. Also wenn ich das als Beziehungssystem sehe, wo mehrheitsgesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen und Strategien der davon Betroffenen zusammenwirken, glaube ich, komme ich der gesellschaftlichen Realität recht nahe. Denn auch diese Strategien und diese Gegenstrategien sozusagen führen ja wiederum bei der Gegenseite in gewisser Weise, bei der Dominanzgesellschaft, wieder zu neuen Ausgrenzungsformen. Und wir können das auch schon im Kaiserreich in der Weimarer Republik und auch im NS-Staat sehen, dass natürlich Sinti und Roma immer versucht haben, Überlebensstrategien diesen Marginalisierungen entgegenzusetzen. Und diese widerständigen Strategien sind eben auch Teil dessen, was Antiziganismusforschung untersucht.
Mir ist es besonders wichtig gewesen, die Sicht der Mehrheitsbevölkerung wiederzugeben, dafür zu sensibilisieren, wie wenig aufgeschlossen, wie diskriminierend die Mehrheitsbevölkerung vorgegangen ist. Vielleicht, um so auch auf heutige Diskriminierungen aufmerksam zu machen.
Ich wollte vor allem die Besuchenden eben sensibilisieren dafür, dass es ein Teil der lokalen Erinnerungskultur ist, der eben aufgearbeitet werden muss und das von der gesamten Gesellschaft.
Der größte Wunsch, einfach dadurch, dass man da so viel Arbeit reingesteckt hat, ist auch, glaube ich, dass viele Leute sich die Ausstellung anschauen. Und dass es auch vielleicht teilweise auch ein Umdenken in den BesucherInnen hervorruft. Und dass da einfach auch eine größere Aufmerksamkeit dafür herrscht, dass die Diskriminierung immer noch vorhanden ist. Und dass es für viele Sinti und Roma diese Diskriminierung tagtäglich der Fall ist. Oder dass sie es immer wieder zu spüren bekommen, dass das die Besuchenden vielleicht auch ein Hinterfragen, okay, inwieweit ist es in meinem eigenen Denken auch so? Inwieweit reproduziere ich vielleicht in meinem Alltag auch Sachen? Ist vielleicht ein sehr großer Wunsch, inwieweit das wirklich dann bei Besuchenden ausgelöst wird, ist natürlich immer die Frage. Aber der Wunsch danach wäre auf jeden Fall da.
Wichtig wäre für mich oder für uns, für die Sintis und Romas in Deutschland oder auch international, dass die Mehrheitsgesellschaft uns so akzeptiert, wie wir sind und uns so lässt, wie wir sind, unsere Kultur akzeptiert, unsere Sprache akzeptiert und uns als gleichwertige Menschen behandelt. Ich glaube, das wäre für mich das Wichtigste und ich hoffe, ich werde das noch erleben.
Das war das Feature zur Ausstellung
Sinti und Roma in Rheinland-Pfalz. Ermordet, ausgegrenzt, stigmatisiert.
Die Personen im Interview: Studierende des Projekts Paula Kummerix, Marie Petzold, Luisa Unbescheiden und Veit Wunderlich. Projektleiterin Dr. Miriam Bress. Jacques Delfeld Junior vom Landesverband Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz. Personen aus der Community: Aaron Bräunig, Christoph Georg und Christian Pfeil. Dr. Johannes Valentin Korf von der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus Rheinland-Pfalz. Und Dr. Frank Reuter von der Forschungsstelle Antiziganismus am Historischen Seminar der Universität Heidelberg sowie die Kuratorin der Ausstellung Veronika Andres Kalthöhner.
Regie und Realisation: Marie-Lilly Beckmann. Technische Beratung: Tobias Ludwig. Produktion: Frühjahr 2026.